Er war der erste Delegierte vom Bundesrat für das Flüchtlingswesen. Heute schafft der Peter Arbenz aus Winterthur immer noch als Berater und beratet als Stiftungsrat des UNESCO-Welterbe Schweizer Alpen Jungfrau Aletsch. Heute ist er zu Gast in der Sendung zum Kaffee ab deinen hier. Ja, wir freuen uns sehr, dass er auf dem Weg auf Nathers noch gerade einen kurzen Halt eingelegt hat hier zu Wisp. Herzlich willkommen, Peter Arbenz. Guten Tag wohl.
Guten Tag.
Herr Arbenz, wir haben das Abstimmungswochenende hinter uns mit dem knappen Ja zur Massen-Einwanderungsinitiative. Ihr als ehemaliger Direktor vom Bundesamt für Flüchtlinge und euer erster Delegierte vom Bundesrat für das Flüchtlingswesen. Wie habt ihr die ganze Abstimmung verfolgt?
Ja, ich habe sie eng verfolgt und bin eigentlich vom Resultat enttäuscht. Ich habe eigentlich eher gehofft, es kommt auf die andere Seite knapp raus. Aber es ist jetzt halt so und ein demokratischer Entscheid ist immer zu akzeptieren. Ich denke, es ist auch ein bisschen beschämend für das Schweizer Volk, wo ja eigentlich weiss, wie gut wir mit den Ausländern leben. Das sind Ausländer, die bei uns arbeiten, die ihren Zahltag verdienen, die AHV zahlen, die Steuern zahlen. Wir brauchen die Arbeitskräfte und jetzt plötzlich soll es anders rauskommen.
Was hat ihr das Gefühl, was hat das für Konsequenzen für die Schweiz das Jahr von gestern?
Ja, es gibt jetzt einmal zuerst sicher eine interessante Verhandlungsrunde zwischen dem Bundesrat und der EU. Aber im Moment würde ich raten, nicht zu schnell zu handeln, sondern mal eine ruhige Lagebeurteilung zu machen. Und halt auch mit allen Exponenten, die jetzt da an dieser Kampagne beteiligt sind, zu reden, zu schauen, wie gross ist der Spielraum, was sind denn eigentlich die Vorstellungen. Und meistens ist es ja so, dass man dann doch gar keine konkrete Idee hat, wie man es jetzt das soll machen in Zukunft. Die meisten denken, ja, ja, das ist jetzt einfach so, jetzt wird das Kontingent erlassen, da wird aber die EU nicht mitmachen. Und mit Kontingent ist es ja auch nicht da. Man weiss ja nicht, wie gross die Kontingente sein sollen. Wer dann die Kontingente bestimmt? Ist es die Wirtschaft oder ist es die Politik? Also da ist man noch ein bisschen ratlos. Und es gibt ja verschiedene Rezepte und Möglichkeiten, wenn man eine Migrationspolitik steuert. Da gibt es auch ausländische andere Modelle. Wir haben früher ein Saisonierstatut gekannt. Wir haben ein Rotationsprinzip gekannt. Oder Kanadier mit einem Punktesystem, wo sie einfach festlegen, wie viel von welcher Qualifikation darf einwandern. Aber dann muss man auch sagen, wie viel und wo ist die Obergrenze. Also das wird noch einige politische Auseinandersetzungen geben.
Es gibt noch viel zu tun in dem Fall, wie man kehrt. Ihr hat natürlich sehr viel Erfahrung. Das kommt natürlich nicht ohnehin, weil er natürlich da lange drin gearbeitet hat. Jetzt kehrt man viel heute natürlich euch erzählen. Ja, eine ganze Geschichte geht eigentlich schon seit 20 Jahren. Ist es für auch so ein bisschen das Déjà-vu das Jahr von gestern? Oder seht ihr eine gewisse Wiederholung immer wieder von der Geschichte?
Es hat über Jahrzehnte immer wieder Vorstöße gegeben zur Begrenzung der Einwanderung. Man hat angefangen vom Schwarzenbach seiner Zeit. Dann hat es natürlich auch die Massen, nebst der Masseneinwanderungsinitiative vor eine Ausschaffungsinitiative gegeben. Also, die Ängste, die offenbar bestehen im Schweizer Volk, die auf eine Art im biologischen Dichtenstress scheint, die sind da, die muss man ernst nehmen. Aber ich glaube, man sollte auch sachlich und intellektuell der Bevölkerung können erklären, dass wir ja gut leben mit den Ausländern und sie und aufs angewiesen sind. Und es gibt natürlich auch andere Steuerungsmechanismen. Ich meine, wenn es der Schweizer Wirtschaft schlecht geht, dann haben wir auch keine Einwanderung mehr. Also das könnte durchaus auf uns selber zurückfallen. Und vielleicht müssen auch die Schweizer mal erleben, dass es dann wirtschaftlich schlechter geht, bis man auch in solchen Fragen vernünftiger wird.
Ihr seid heute mit dem Zug unterwegs gewesen. Wenn ihr irgendein Tourist gesehen hat oder vielleicht gesehen hat, dass es gerade jemand, der nicht von hier, von unserem Land ist, hat er ein bisschen geschämt?
Ja, es war ein bisschen peinlich. Vor allem ist das nicht eingetreten, was gestern vor dem Fernsehen und Radio gesagt wurde, dass man jetzt plötzlich Platz hat im Zug, weil es keine Ausländer mehr hat.
Der Peter Arbenz, heute zu Gast in der Sendung zum Kaffee. 1993 hat er den Bund verlassen übrigens und hat sich selbstständig gemacht als Berater für Strategieentwicklung und Unternehmensführung, was er ja bis heute eigentlich auch macht. Neben Aufträgen in der Privatwirtschaft hat er da in der Vergangenheit bedeutende Mandate von Seiten nationaler und internationaler Behörden bekommen. Was das für Mandate sind, wir geben einen Blick zurück, geht nachher hier.
Okay.
Seit bald 20 Jahren ist er Berater für Strategieentwicklung und für Unternehmensführung. Mandat hat er einen Schuppen für die Privatwirtschaft übernommen, aber natürlich auch auf internationaler Ebene ist er tätig gewesen, wie beispielsweise 1994 im ehemaligen Jugoslawien. Peter Arbenz, da hat er von der UNO den Auftrag gehabt, als Generalinspektor von der UNO Protection Force die UNO-Blauhelme zu inspizieren. Jetzt frage ich also wirklich total naiv, aber wie kommt man zu einem solchen Mandat?
Ja, das war eine Anfrage von der UNO an die Schweiz. Und zwar haben sie einfach einen Milizoffizier gesucht von einem neutralen Staat. Und fündig wurden sind sie effektiv nur zwischen Irland und der Schweiz. Und dann hat man müssen in Bern entscheiden, ja, wer kommt jetzt in Frage von der Schweizer Brigadier, weil die haben einen Einstern-General gesucht. Und dann haben sie jemanden müssen haben, der auch vielleicht ein bisschen Sprache können, also Französisch, Englisch und Deutsch. Mhm. Und auch internationale Erfahrungen schon gehabt hat aus anderen Beziehungen. Und dann sind sie halt dann auf mich gekommen. Mhm. Und dann bin ich 7 Monate im ganzen Kriegstheater unterwegs gewesen. Also Nordkroatien, Slawonien, dann ganz Bosnien-Herzegowina bis auf Nordmazedonien. Und dann täglich mit einem Mitarbeiter zusammen, einen einzigen Generalstabler und einem schwedischen Wachtmeister als mein Chauffeur und Bodyguard unterwegs gewesen und ein Bataillon ums andere inspiziert. Und das natürlich immer in einer Zeit, wo noch der Krieg voll im Gang war. Das war eine harte Zeit gewesen. Aber spannend natürlich auch.
Hat er Angst um euer Leben gehabt in der Zeit?
Ja, nein, sonst hätte ich gar nicht dürfen gehen, sondern man muss halt da mit einem gewissen Zweckoptimismus dahinter gehen und auch, eben, ich bin von Person aus nicht ängstlich. Aha. Und weiss auch Risiken einzuschätzen. Man darf auch nicht blindlings natürlich da umeinander reisen. Aber insgesamt hat es wenige Momente gegeben, wo man wirklich das Gefühl hatte, jetzt hat es gelangt.
Das ist eine Geschichte aus der Vergangenheit. Eine andere Geschichte ist 2 Jahre später passiert, dass ihr als Berater vom OSZE-Präsident für Bosnien-Herzegowina die Wahlen für rund 500'000 ausserhalb von ihrer Heimat lebende Bosnierinnen und Bosnier zu organisieren. Auch das wieder, wie macht man das?
Ja, das Mandat ist eigentlich zustande gekommen aufgrund von der Erfahrungen im 94. Mhm. Hat der Bundesrat und damaliger Bundespräsident Flavio Gotti, wo eigentlich weder Bundespräsident Burkhalter gleichzeitig OSZE-Präsident war, nach Unterstützung gesucht und hat mich dann gefragt, ob ich ihn während dem ganzen Jahr begleiten würde. Also nicht nur jetzt für die Wahlen außerhalb Bosnien, sondern für das ganze Jahr, wo er natürlich sehr häufig in Bosnien unterwegs war, aber auch in internationalen Konferenzen in Wien und anderen Orten. Und dann hat man eines Tages festgestellt, jetzt haben wir gar keine Organisation, um die Wahlen außerhalb Bosnien zu organisieren. Also für Bosnien, wo weltweit unterwegs sind oder geflohen sind oder auch quasi Exil-Bosnier. Und dann haben wir halt in kurzer Zeit ein Team auf die Beine gestellt und haben das organisiert in 3 Monaten und es ist gelungen. Wir haben 60% Wahlbeteiligung hergebracht in 55 Nationen.
In 3 Monaten hat er das
dank
gemacht?
Dank Internet und auch nach einem Netz von Kollegen und Freunden und International Organization for Migration, die da mitgeholfen hat. Also das hat man hergebracht und das war möglich gewesen.
Aber hat er am Schluss selber gestimmt, dass er so viel gegeben hat?
Ja, da haben wir selber gestimmt. Und wir haben das Ganze für 2 Millionen Schweizer Franken abgewickelt.
Unglaublich, unglaubliche Geschichte. 20 Jahre machen ihr jetzt so Beraterfunktionen. Gibt es irgendetwas oder hat es mal eine Zeit gegeben, wo ihr an persönliche Grenzen gestossen seid?
Ja, man ist natürlich hier und da schon ein bisschen erschöpft. Mhm. Und kommt dann nicht immer zu 8 Stunden Schlaf, wenn man so eine Aufgabe hat. Aber solange man Freude hat und man das Gefühl hat, doch, man schafft es, dann bleibt man auch dran. Und das ist natürlich auch befriedigend, finalement.
Beratung zur Seite steht heute der Peter Arbenz aber auch hier im Oberwallis. Wo genau, das gehört ihr von ihm, geht nachher hier. Peter Arbenz ist heute zu Gast in der Sendung zum Kaffee. Und die Sendung zum Kaffee ist für ihn eigentlich nur ein kurzer Zwischenstopp, weil für ihn geht es nachher weiter Richtung Natisch. Das ist ein guter Grund, weil der Peter Arbenz ist auch Stiftungsratsmitglied vom UNESCO-Welterbe Schweizer Alpen Jungfrau Aletsch, eben zu Natisch. Da hat man vor allem den Sitz oder diskutiert man natürlich sehr viel darüber. Peter Arbenz, was ist es momentan? Stand der Dinge, was habt ihr zu diskutieren heute Nachmittag?
Also heute Nachmittag haben wir eine Sitzung von der sogenannten World Nature Forum AG. Das ist eine Tochtergesellschaft von der Stiftung UNESCO Welterbe Schweizer Alpen Jungfrau Aletsch. Und die Tochtergesellschaft, eben das die WNF AG, die soll eigentlich die Ausstellung und das Portal bauen und gestalten, wo nachher das ganze Welterbe vom Natersch her erschliesst. Das ist eigentlich eine Aktiengesellschaft, gehört aber der Stiftung und der Gemeinde Naters und hat noch eine dritte Person dabei. Und ich tue vor allem heute diese Gesellschaft unterstützen und beraten bei der, erstens einmal bei der täglichen operativen Arbeit und dann aber auch beim weiteren Ausgestalten jetzt von der Ausstellung und vor allem natürlich auch bei der Finanzbeschaffung. Mhm. Dann die Ausstellung und die Einrichtung von dem neuen WNF-Gebäude kostet ein bisschen etwas. Wir brauchen insgesamt 6 bis 7 Millionen und haben im Moment erst etwa 2.
Also da müssen noch ein paar Bettelbriefe von dem Fall verschickt kommen. Wie kommt ein Winterthurer überhaupt in einen Stiftungsrat vom Welterbe UNESCO?
Ja, das hat auch eine lange Zeit. Eigentlich bin ich mal als Feriengast auf der Belalp gewesen.
Aha.
Und habe dort zweimal den Beat Ruppen kennengelernt, wo der dort oben der Gastwirt war, der Pächter. Und dann hat er bei ein Wort zu anderen gegeben und dann hat er gesagt, ich tue mich jetzt dann nächstens engagieren da für die UNESCO-Welterbe-Geschichte. Du könntest doch eigentlich mitmachen. Und von dort her hat eine Freundschaft angefangen bis heute. Und wir sind jetzt zusammen fast 10 Jahre tätig schon. Zuerst mal in der Dialogcenter-Stiftung von Naters und nachher eben im Stiftungsrat und jetzt heute in der World Nature Forum AG. Und das ist eine wunderbare Freundschaft. Wir haben aber auch intensive Zusammenarbeit und hier und da müssen wir auch ein bisschen kämpfen. Nicht gegeneinander, sondern miteinander, um eine gute Sache. Und wir sind eigentlich zuversichtlich, dass wir da eine sehr attraktive Ausstellung herbringen, die nachher nicht nur national, regional, sondern auch international ausstrahlt und auch viele Besucher auf den Platz bringt, Naters, aber vor allem auch nachher eine Beziehung überkommt zu dem wunderbaren Welterbegebiet, wo ja eigentlich das schönste und grösste Gletschergebiet Europas ist, heute noch, wo man jetzt mal alle muss schauen, dass man die ganze Entwicklung kann, da nachhaltig fördern und dass nicht plötzlich da andere Mächte und Kräfte als Werk kommen, wo das Ganze würde zerstören.
Ihr habt es gerade angesprochen, ein wunderbares Gebiet, das man schützen muss, das auf jeden Fall. Wie gut kennt ihr das Gebiet? Das Alpi kennt ihr in dem Fall, he? Plateau Belalp?
Das kenne ich sehr gut, aber auch der ganze Aletsch und natürlich auch die andere Seite, von der Berner Oberländer Seite. Also ich bin jetzt ein paar Mal schon in Gemeinden gewesen, wo Standortgemeinden sind, mit dem Stiftungsrat, wo ich übrigens jetzt nicht mehr bin, seit dem letzten Sommer, aber immer noch verbunden. Also ich kenne das ganze Gebiet sehr gut. Ich bin zwar kein Bergsteiger, kein extremer Bergsteiger, aber ich tue gerne Bergwandern und da macht es immer Freude, wenn man wieder mal in der Gegend ist und eben auch die Vielfalt von der Natur und Kultur darf kennenlernen.
Und was neben dem Bergwandern vielleicht der Peter Arben sonst noch für Hobbys hat und euch immer wieder hier auf einen Kurzbesuch ins Oberwall ist schreckt, fragen wir gerade noch im letzten Teil heute hier in der Sendung zum Kaffee. Wir haben von ihm viel erfahren, könnt ihr noch viel mehr über ihn erfahren. Der Peter Arben, sein Winterthur, nicht zuletzt, warum er immer wieder auf Kurzbesuch im Oberwallis ist. Das natürlich nicht zuletzt wegen dem UNESCO-Welterbe Schweizer Alpen Jungfrau Aletsch, wo wir vorher gekehrt haben. Im Sommer gerne Bergwandern, aber wie gesagt, sind euch eng verbunden mit der Region. Im Winter geht es in dem Fall ab auf die Ski, oder was?
Ja, ich war gerade letzte Woche wieder mal gewesen. Allerdings nicht im Wallis, sondern für einmal im Bündnerland. Wunderschöne Verhältnisse gsi auf der Parsen. Traumtag, blauer Himmel, Schnee und man konnte fegen. Und ich musste jetzt ein Jahr pausieren, weil ich mal eine Meniskusoperation hatte. Mhm. Aber ich habe eigentlich gefunden, es geht wie früher.
Wie beschäftigt sich der Peter Arbens mit seiner Freizeit zu Ostern noch, wenn es nicht gerade Skifahren oder zu wandern ist?
Ja, also Freizeit ist eben leider ein bisschen ein kleiner Ort. Aber ich habe noch ein Ross und dank dieser Stute komme ich natürlich doch 4-mal in der Woche zum Büro aus und kann dann 2-3 Stunden mit ihr verbringen in der Natur und das macht riesen Freude und das hält mich auch fit. Aber es ist nicht nur eigentlich das Erlebnis, sportliche Erlebnis, sondern auch die Verbindung mit dem Ross, wo mir sehr viel bedeutet. Mhm. Ich habe eigentlich seit 40 Jahren immer ein Ross oder zwei gehabt.
Also das
und ich hoffe, ich kann das noch lange pflegen.
Eine tiefe Verbundenheit mit den Tieren. Peter Arbenz, Schuppen und Elmelter sind längstens in der Pension und geniessen das, machen nichts mehr. Wie sieht es mit Elvis? Ihr seid noch voll im Soft, seid noch voll engagiert.
Ja, ich gehe immer noch mit Freude jeden Morgen ins Büro und vom 9 bis halb 8 Uhr Abend und meistens habe ich nicht einmal Zeit für Mittagessen. Aber das ist ja gut und gesund. Aber solange mir die Arbeit Freude macht und ich keine Aufgaben habe, will ich auch weitermachen. Das erhält einem eigentlich auch jung, wenn man den Kopf bewegt und eben nicht plötzlich mal zurücklehnen und nur noch die Rente bezieht am Ende des Monats. Aber es wird sicher auch eines Tages einmal ein Ende. Und ich habe jetzt einmal noch so eine Mittelfristplanung gemacht und denke, bis Ende 2015, Anfang 2016, probiere ich es durchzuheben, nämlich bis zur Eröffnung von der Ausstellung vom Jungfrau-Ritsche Welterbegebiet Mitte 2016. Und dann ist dann wahrscheinlich etwas Zeit für mich, zum definitiv in Pension zu gehen.
Also, der Fahrplan ist gemacht. Danke vielmals, Peter Arbenz, seid ihr heute hier gewesen, bei uns in der Sendung zum Kaffee. Und wir haben jetzt auch näher davon kennenlernen. Alles Gute auch für die Zukunft. Dankeschön.
Danke Ihnen.
Zum Kaffee.